Das Wochenende haben ja die Sommerferien angefangen für alle Schülerinnen und Schüler. Und die Zeit so vor der Sommerferien ist ja oft eine Zeit, wo es noch Prüfungen gibt, viele, wo man noch muss alles reindrücken muss. Es ist auch die Zeit so im frühen Sommer, wo Lehrabschlussprüfungen sind, vielleicht Semesterprüfungen, wenn du studierst an der Uni. Also eine Zeit, wo viele Prüfungen sind und wo ja dann immer auch die grosse Erleichterung ist, wenn es durch ist. Und ich weiss nicht, wie du so mit Prüfungen, was du so für eine Beziehung hast zu Prüfungen. Meine Buben sind noch in dem Alter, wo sie noch gern, also der Tim macht noch gern Prüfungen, ist auch erst in der ersten Klasse. Aber ich weiss nicht, wie du so hast, wenn du so an Prüfungen zurückdenkst. In der Regel ist es so, ich kenne niemanden, der sagt, wow, das war die beste Zeit von meinem Leben, wenn ich amigs wieder irgendeinen Physiktest hatte. In der Regel verbinden wir mit dem eher so ein bisschen negative Gefühle. Wobei ja an sich Prüfungen nicht einfach schlecht sind, sondern Prüfungen, Tests offenbaren eigentlich etwas von dem, was wir können, von unseren Fähigkeiten, von dem, was rum ist. Und das ist ja nicht nur so in diesen schulischen Prüfungen so, sondern eigentlich auch im Leben. Wenn du vielleicht gerade durch eine Zeit gehst, wo du denkst, ja, ich werde irgendwie geprüft, ich habe Herausforderungen im Leben, dann offenbart das gleichzeitig auch, was in dir drin ist, was du an Fähigkeiten rum ist, an Wissen, vielleicht auch an Charakterstärke. Also Prüfungen offenbaren, zeigen, was wirklich auch in uns drin ist. Und der heutige Abschnitt aus dem Kapitel 6 vom Markus-Evangelium habe ich überschrieben mit einem ersten Härtetest. Weil da wird jetzt, da kommt vor, was in diesen Jüngern von Jesus drinsteckt, was bei ihnen vorhanden ist. Wir haben letzte Woche, für die, die nicht da waren, könnt ihr zurückgehen und auf unseren YouTube-Kanal das noch schauen, ist darum gegangen, dass Jesus abgelehnt wurde. Er war im Heimatdorf, in Nazareth. Und die Leute haben ihn abgelehnt und sie haben nicht an ihn geglaubt. Besser gesagt, ich habe denen gesagt, dass es ist so war, dass sie kein Vertrauen hatten in ihn. Sie haben ihn nicht an sich herangelassen. Und das ist so die Geschichte. Und nachher geht es gerade weiter, eben, dass Jesus seine Jünger losschickt, ihnen einen ersten Auftrag gibt und sagt, so, jetzt sind ihr an der Reihe. Und die zweite Geschichte, die wir heute auch anschauen, wie wir es schon gehört haben, ist die ein bisschen unappetitliche Geschichte von Markus, vom Johannes der Täufer, wo hingerichtet wird auf brutale Art und Weise. Also so eine Geschichte, die man an so einem schönen, sommerlichen lockeren Gottesdienst gerne anschaut miteinander. Ich hätte sie wahrscheinlich ausgelassen, aber die kommt jetzt einfach in dieser Reihenfolge. Darum sind wir heute an dem Punkt. Jetzt, der Markus tut die beiden Geschichten so ineinander reinschachteln. Und zwar so wie eine Art Sandwich. Habe ich mal einen Hamburger oder so, oder ein Sandwich aufgezeichnet. Das ist so ein bisschen die Art, wie er die Geschichte ineinander reinschachtelt. Die Geschichte vom Täufer wird reingeschachtelt in die Geschichte vom Auftrag der Jünger. Und interessant ist, das ist ein Stilmittel von Markus, das er immer wieder braucht im Markus-Evangelium. Gerade im Kapitel 5, also das Kapitel, das wir irgendwo im Februar mal zusammen angeschaut haben, hat es eine Geschichte gehabt von dieser Frau, die 12 Jahre an Blutungen gelitten hat, chronisch krank war. Diese Geschichte ist reingeschachtelt in die Geschichte von dem Mädchen und dem Synagogenvorsteher Jairus, der stirbt und dann wieder von den Toten auferweckt wird. Und der Markus macht das, wahrscheinlich, wir können ihn noch nicht fragen, der ist gestorben letzte, wir können ihn nicht fragen, aber wahrscheinlich macht er das, sagen ganz viele Theologen, weil die eine Geschichte mit der anderen Geschichte etwas zu tun hat und die Geschichten sich gegenseitig verstärken und ergänzen. Und etwas von dem, denke ich, sehen wir auch in diesen beiden Geschichten, die wir heute zusammen anschauen. Weil bei dieser äußeren Geschichte, man könnte sagen, also beim Brot von dem Hamburger oder Sandwich, geht es zuerst einmal um einen Auftrag. Wir haben die Verse gehört, ich lese es nochmal vor, der erste Vers, dort heisst es, er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Die Geschichte ist, Jesus wollte von Dorf zu Dorf ziehen, wollte erzählen, wollte den Leuten dienen und es hat einfach nicht gelangt. Er hat nicht in all die Dörfer raus können und darum schickt er seine Jünger los. Zur damaligen Zeit, dass wir uns auch bewusst sind, hat es noch keine Bücher gegeben, es hat noch keine Handys gegeben, es hat noch keine Zeitung gegeben, es hat noch kein Fernsehen gegeben, noch keine Medien, wo man eine Botschaft hat können übermitteln. Und darum in selber Zeit, wenn jemand eine Botschaft übermitteln wollte, hat er einen Gesandten losgeschickt. Also einen Mensch, der die Botschaft vom Sendenden mitgenommen hat. Und der Gesandte, also sozusagen das Buch oder das SMS in Personenform, hat die Autorität vom Sendenden gehabt. Hat die gleiche Macht gehabt, wie der, der es gesendet hat. Also die Jünger gehen und haben die Botschaft und die Macht und die Autorität von Jesus selber. Sie gehen als seine Gesandten los. Und der nächste Teil, der ist euch vielleicht bei der Lesung auch schon ein bisschen seltsam vorgekommen. Es heisst dann nämlich, er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen aus einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit. Steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Wenn man das so liest, denkt man vielleicht, ja, Jesus hätte noch so kurz so ein Persönlichkeitstraining einbauen, oder? Noch so ein bisschen Abenteuer, so ein bisschen Teambuilding und so. Das ist nicht der Punkt. Das ist das, was wir heutzutage machen. Das war aber nicht die Absicht von Jesus. Jesus, alles, was er hier erwähnt, hat ganz eine tiefe Symbolik. Alles, was hier erwähnt wird, erinnert an Exodus, also an grossen Auszug von Israel aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei in Ägypten. Viele von euch kennen die Geschichte aus dem zweiten Buch Mose. Es fängt damit an, dass es heisst, gerade am Anfang von dem Abschnitt, es sind 12 Jünger gewesen. So wie es eben die 12 Stämme Israel gewesen ist. Und nachher heisst es da von einem Wanderstab. Und der Wanderstab erinnert an den Stab, den Mose in der Hand hatte. Und der Mose hat ja ganz viel Wunder gemacht mit dem Stab. Er hat einmal über das Wasser hineingehabt und nachher ist das Meer auseinandergegangen. Oder er hat auf einen Fels gehauen und da ist Wasser rausgekommen. Und mit dem sagt er, das ist der neue Exodus. Und nachher kommt der Vers, wo es heisst, nehmen kein Brot mit und so und Sandal, aber kein zweites Hemd, ist fast ein wörtliches Zitat aus eben dieser Geschichte, 2. Mose 11, wo Gott dem Volk Israel die Anleitung gibt, dass sie hastig, in seiner letzten Nacht, hastig soll das Land verlassen. Also es ist alles so Exodus-Sprache. Und was Jesus da eigentlich damit sagen will, ist, die grosse Befreiung, der grosse Exodus, wo ihr darauf gewartet habt, als Volk Israel, der kommt jetzt. Jetzt ist der Moment, der Höhepunkt der Geschichte. Und er sagt mit dem auch, ich bin eine Art neue Mose, andere Art von Mose. Aber ich komme, um euch Befreiung zu bringen. Und das war der ganze Sinn von dem Exodus. Ein Leben in Freiheit, eine Befreiung von all dem, was Leute versklavt haben. Und dann heisst es noch weiter im Vers 12, oder das ist dann die übernächste Vers, da heisst, da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also die Jünger machen dann das, sie nehmen den Auftrag an, sie gehen los, sie predigen die Umkehr. Umkehr kann man eigentlich wörtlich übersetzen mit neues Denken. Also sie sagen den Leuten, da ist eine ganz neue Art, das Leben zu sehen, unsere Beziehung zu Gott zu sehen, eine neue Art zu leben, ein Leben in Freiheit überzukommen. Und sie unterstreichen das, was sie sagen, mit ihren Taten. Sie tun nämlich Leute aktiv befreien. Sie tun Leute heilen. Sie befreien sie von ihren Krankheiten. Sie befreien sie von Dämonen, von Abhängigkeiten. Sie machen Menschen frei. Der neue Exodus hat angefangen. Und zwischen ihnen sagt Jesus noch einen Vers, wo ich kurz darauf eingehe. Er sagt, wenn ihr euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Jesus sagt das so, wenn ich Ablehnung erlebt habe, gerade das Nazareth, oder? Wo wir letzte Woche gesehen haben. Er sagt, so werdet auch ihr an Ort ankommen, wo Leute euch nicht werden freundlich aufnehmen. Und Jesus sagt das in einer Normal und sagt, das gehört einfach dazu. Das ist Teil von dem, dass Leute nicht werden auf euch hören. Und die Jünger nehmen den Auftrag an und sie haben einen riesen Erfolg. Oder jetzt ist es endlich einmal so, der Petrus, der Jakobus, der Johannes, all die anderen, wo man gar nicht wissen, wie sie heißen, Bartholomäus und Nathanael und andere, all die gehen los und jetzt sind es nicht mehr die immer einfach bei Jesus hocken und schauen, was Jesus gemacht hat, sondern sie werden selber aktiv. Und sie tun das, was Jesus da hat, sie reden da, was Jesus geredet hat. Und dann, das ist der obere Teil vom Sandwichbrötli, und dann, wenn ihr eine Bibel habt und gehen schauen, nachher in Markus 6, ganz viele Vers später, erst Vers 30, also rund 15 Vers später, ist der untere Teil von dem Brötli. Zugegeben ist ein dünnes Brötli unten, aber muss ja auch nicht. Also das Brot ist ja auch nicht so wichtig bei einem Sandwich, oder der Inhalt. Aber es ist unten ein dünnes Brötli, das ist der Vers 30, wo es heisst, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und das ist jetzt interessant, da heissen die Jünger nicht mehr Jünger, sondern sie heissen Apostel. Apostel sind die Gesandten. Also da passiert ein Wechsel. Sie sind nicht mehr die Lehrlinge, sie sind nicht mehr die Jünger, sondern sie sind jetzt die Gesandten. Das war ein entscheidender Moment gewesen. Aus den Lehrlingen sind Leute geworden, die selber Gesandte sind, die selber das umsetzen, was Jesus ihnen gezeigt hat. Jetzt, was bedeutet das für dich und mich heute? Es bedeutet nicht, dass du jetzt in der Ferien musst, alles daheim lassen und zwei Wochen durchs Land ziehen und nichts dabei haben und von Jesus erzählen. Das kannst du schon machen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Umsetzung von dem Vers. Was es aber bedeutet, ist, dass wir alle, dass Christen eigentlich, wenn du dich Christ nennst, dann bist auch du ein Gesandter. Die Wörter Apostel, Missionar, ich weiß nicht, wer das für sich in Anspruch nimmt, so einen Ausdruck, aber so, die Ausdruck bedeutet eigentlich einfach, das sind Gesandte. Leute, die einen Auftrag haben, irgendwo herzugehen und etwas weiterzugeben. Und wir brauchen den heutigen Begriff Missionar eigentlich so in der Regel für die Leute, die irgendwo weit weg in der Welt hingehen, Indonesien oder was auch immer, und dort von anderen Leuten von Jesus erzählen oder ihnen dienen. Aber wenn wir Nachfolger sind, wenn wir Jünger sind, Lehrling von Jesus, dann sind wir eingeladen, dann sind wir gesendet, das Leben, das Jesus uns geschenkt hat, das Leben, das Jesus vorgelebt hat, an dem Ort zu leben, wo wir sind. An dem Arbeitsplatz, in dieser Nachbarschaft, in diesem Verein, in dieser Familie, in dieser Verwandtschaft. Und für das braucht es ein bisschen Kreativität und ein bisschen Mut. Wie es Noemi vorher schon angetönt hat. Es kann bedeuten, dass wir den Mut brauchen, jemandem, der in Not ist, mal zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Es braucht vielleicht den Mut, irgendwo in einem Gespräch Jesus ins Gespräch zu bringen. Oder deine Überzeugungen zu einem Thema ins Gespräch zu bringen, die nicht so populär sind in unserer Welt. Es braucht vielleicht den Mut, jemandem mal zu sagen, du, schau, auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Kirche, das ist nicht alles, was es gibt in Sachen Kirche. Weißt du, es gibt auch noch die Lenzkirche. Die ist mega cool. Und komm doch mal schauen. Du kannst auch ein Jahr lang Livestream schauen, das geht auch. Wir machen weiter mit dem Livestream. Aber versteht ihr, wir alle, wenn wir an Jesus glauben, sind wir Gesandte an den Ort, wo wir angestellt sind. Es muss nicht Indonesien sein und auch nicht was auch immer. Es kann Rheinach-Nord sein oder Leimbach oder was auch immer, dort, wo du angestellt bist. Der Text zeigt uns noch etwas Zweites, und zwar, dass die Jünger, die haben geredet und dienen. Sie haben verkündet, sie haben gesagt, denkt um, denkt neu. Da ist ein neuer Weg zu leben, da ist eine andere Art zu leben. Da ist Vergebung möglich, da ist ein Reich Gottes, das anbricht. Und gleichzeitig haben sie gedient, sie haben Menschen geholfen, sie haben Menschen geheilt, sie haben Menschen befreit. Und manchmal Christen betonen manchmal das eine oder das andere ein bisschen stärker. Aber ich meinte, beim Auftrag von Jesus gehört beides zusammen. Wenn wir ich sage mal, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur dienen, ohne zu sagen, dass das etwas mit unserem Glauben zu tun hat und dass wir das machen, weil wir glauben, dass Jesus uns liebt und wir darum die Welt lieben, dann sind wir einfach gute Menschen. Und es gibt auch gute Menschen, die nicht Christen sind auf dieser Welt. Also das Dienen gehört auch das Reden dazu. Und dann gibt es vielleicht die Leute, die reden gerne. Und sie sagen, wie alles müsste sein. Und wie du dein Leben müsstest führen. Und wie du dein Leben müsstest führen. Und was du müsstest anders machen. Nur, sie dienen vielleicht nicht. Oder ihr Leben, ihr eigenes Leben, redet eine andere Sprache. Und dann werden die Worte meistens durchgestrichen. Also das Reden und das Dienen gehört bei diesem Auftrag, gehört bei diesem Brötchen zusammen. Und noch etwas Drittes, was wir aus dem Auftrag sehen, den Jesus an seine Jünger hat, ist, dass wir keine falschen Erwartungen haben sollen. Mich fasziniert das an Jesus immer wieder. Jesus hat den Menschen gedient, ohne Erwartungen zu haben. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen gedient, er hat Menschen befreit. Und manche haben einfach das genommen, so danke vielmals und sind weg gewesen. Die sind gar nicht mehr zurückgekommen. Die wenigsten übrigens sind nachher Jesus nachgefolgt. Sind die gewesen, die gesagt haben, jawohl Jesus, ich gebe mein ganzes Leben hin für dich. Die anderen haben gesagt, hey, nett, danke, dass du mir zu essen gibst, danke, dass du mich heilst, aber weißt du, ich bin wieder weg. Aber Jesus scheint das egal gewesen sein. Und was er da den Jüngern sagt, ist, hey, sie haben mich manchmal abgelehnt und sie werden euch auch ablehnen. Und sie haben meine Sachen einfach genommen, die ich ihnen gegeben habe und sind dann weg. Und das wird bei euch auch so sein. Und wisst ihr was? Das ist eine Entlastung. Wir sind nicht verantwortlich für die Frucht von dem, was wir säen. Wir dürfen fröhlich da weitergeben, was wir haben. Wir dürfen säen, wir dürfen anderen dienen, wir dürfen anderen helfen. Und wir müssen nicht immer den Hintergedanken haben, dass es dann so rauskommen muss, wie wir es uns vorstellen. Dass Leute, die mir helfen, dann auch in die Kirche kommen und dass sie dann auch mitschaffen oder dass sie dann das tun, was wir uns vorstellen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Die Verantwortung dürfen wir Gott und den Menschen überlassen. Und dieser Auftrag, die Art, dass wir Gesandte sind, dass wir reden und dienen sollen und dass wir keine falschen Erwartungen haben sollen, das gilt für alle, die sich Christen nennen. Nicht nur für die 12 Jünger damals, die ohne Essen und so weiter losgezogen sind. Aber das ist erst die erste Geschichte. Das ist sozusagen das Brötchen vom Sandwich. Und jetzt kommen wir noch zum Inhalt. Weiss auch nicht, was du in dein Sandwich rein tust? Fleisch, Käse, Gemüse, Soße. Es geht als zweites nicht nur um einen Auftrag, es geht auch noch um Hingabe. Jetzt vielleicht gar nicht so gut lesen. Es geht so weiter in der Erzählung von Markus, dass sich die Leute überlegt haben, wer ist eigentlich der Jesus? Ist das ein Prophet oder so? Und man hat sich gewundert, wieso kann der so Wunder machen und wieso kann der so reden? Und dann hat es einen gehabt, den Herodes Antipas. Achtung, das ist nicht der Herodes von der Weihnachtsgeschichte, der Kindli umgebracht hat. Selbst ist der Herodes der Grosse gewesen. Der Herodes Antipas ist einer von seinen 10 Söhnen, wo er 3 davon umgebracht hat. Also das ist so ein bisschen Drama. Und der Herodes Antipas, der hat eine gewisse Meinung über Jesus. Der hat nämlich gesagt, es ist Johannes. Und jetzt kommt es, ich habe ihn enthaupten lassen und jetzt ist er auch verstanden. Warum hat so ein Mann, der eigentlich gut bildet, wenig religiös und sehr machthungrig ist, wieso hat so ein Mann solche abergläubischen Glauben? Und der Markus kommt jetzt mit dieser Geschichte. Und das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Ich lese nur Ausschnitte davon. Wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, euch die nächste Woche euch mal zu Gemüte führen. Herodes hatte Johannes nämlich festgenommen. In Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Ein bisschen Hintergrund zu dieser Geschichte. Der Herodes hat sich von seiner ersten Frau, wir wissen nicht, wie die heisst, scheiden lassen und hat eine Affäre angefangen mit seiner Schwägerin, also der Frau von seinem Bruder. Also ziemlich viel Drama. Stellt euch die Familienfeste vor. Die beiden Brüder stehen am Buffet. Der Herodes sagt zum Philippus: Und wie geht's? Philippus, du ganz gut. Außer dass du meine Frau geheiratet hast. Brüder. Irgendwie so, hä? Die Affäre, die war so gut bekannt, weil sie einen Krieg ausgelöst hat. Also es ist wirklich wahr, das hat einen Krieg ausgelöst, die Affäre zwischen dem Herodes und der Herodias. Und zwar wird das nicht in der Bibel beschrieben, sondern von einem Historiker, der Josephus heisst, das ist kein Christ und so, der hat das aufgeschrieben. Jetzt, der Herodes, der hier beschrieben wird, der Markus sagt ihm König Herodes. Aber entweder ist das Ironie oder einfach übertrieben, weil der Herodes absolut kein König war, der ist höchstens Fürst gsi, besser gesagt Tetrarch, also der hat ein Viertel vom heutigen Israel, ist sein Gebiet gsi. Und das ist alles gsi, was er hatte. Also er war nicht wirklich ein König gsi, einfach sehr ein machthungriger, möchte gern König. Er hat dann etwa 10 Jahre nach dieser Geschichte, 39 nach Christus, ist er auf Rom gegangen und hat zum Kaiser gesagt, er wette gern König sein über Israel. Wegen dem Krieg und wegen dieser Affäre hat der Kaiser zu ihm gesagt, vergessen, und hat ihn ins Exil geschickt auf Gallien. Alles historisch. Also, die Geschichte, die wir hier haben, ist ein machthungriger, möchte gern König, der seine Schwägerin heiratet und der jetzt vom Johannes angeprangert wird. Und der Johannes sagt, das darfst du nicht. Gute Frage ist, warum tut sich der Johannes so etwas an? Warum bringt er sich selber in so eine Gefahr, indem er da einem damaligen möchte gern König direkt das sagt? Es geht auch darum, wer der wahre König ist. Der Herodes wollte König von ganz Israel werden. Und der Johannes sagt, der wahre König ist Jesus von Nazareth. Und er setzt sich so ein gegen den aktuellen König, weil er weiss, der wahre König ist der Jesus von Nazareth. Also er gibt sein Leben hin, das ist volle Hingabe für den, den er weiss, ist der wahre König. Und der Johannes wird dann eine Zeit lang im Gefängnis festgehalten, weil der Herodes so ein bisschen eine Hassliebe hat zu ihm. Er ist einerseits fasziniert, aber er ist auch ein bisschen beängstigt von dem Johannes, der Täufer. Und Herodias, seine Frau, die will unbedingt Rache. Und dann kommt der Moment, der Herodes feiert Geburtstag. Geburtstage waren eigentlich kein jüdisches Fest. Es war eigentlich ein heidnisches Fest, weil dort hat man viel gegessen, viel getrunken und es hat meistens bei so grossen Geburtstagen irgendwann auch den Moment gegeben, wo halbnackte Frauen dann auftaucht sind. Und so geht dann die Geschichte weiter. Während des Festes kam die Tochter der Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert von ihr und der König sagte zu dem Mädchen, wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, um was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreichs. Jetzt wird es richtig anstössig, jetzt weiss ich gar nicht, ob alle unter 16-Jährigen noch dürfen zulassen. Die Sache ist einfach, die Tochter, die hier erwähnt wird, ist laut ausserbiblischen Quellen, heisst die Salome, und die ist ungefähr 12, 13 gsi. Und sie tanzen da so, dass betrunkene, ältere Männer von ihr angetörnt werden. Das ist eigentlich Geschichte. Also das ist nicht ein nettes Mädchen-Tänzchen gsi, sondern es ist mehr so etwas wie ein Striptease gsi an diesem Punkt. Und um das Ganze noch anrüchiger oder noch obszöner machen, noch ein Detail. Der Herodes Antipas hat ja so viele Geschwister gehabt. Also es war eine riesige Verwandtschaft gewesen, und die haben wieder untereinander geheiratet. Und die Salome, das 12-, 13-jährige Mädchen, ist nicht nur seine Stieftochter gewesen, sondern auch noch über eine andere Ecke seine Nichte. Also das wäre so Material, wo man irgendwie wahrscheinlich eine Netflix-Serie daraus machen könnte, wobei ich dann allen sehr empfehlen würde, das nicht zu schauen. So wie es ganz viele andere Serien gibt, die ich eigentlich nicht empfehle, zum Schauen. Das ist die Geschichte, die Markus uns hier erzählt. Und dann ist ja noch so, der Herodes verspricht sein halbes Königreich. Und wieder, das ist Ironie, der Herodes hat gar kein Königreich gehabt. Das ist grossmaulig, ein betrunkener Mann, der etwas verspricht. Und die Salome geht dann zu ihrer Mutter und die Mutter Herodias merkt, das ist der Moment und wünscht sich den Kopf von Johannes auf einem Silbertablett. Und der Herodes muss dann das machen, damit er sein Gesicht nicht verliert. Und der Tom Wright, ein Theologe, fasst die Geschichte so zusammen: Es ist eine elende, schäbige und schändliche Story. Genau das, was jeder hören will, wie sehr die Leute auch das Gegenteil vorgeben. So viel von unseren Geschichten heutzutage, so in den Medien, sind genau solche Geschichten. Wir wollen sie hören, obwohl wir eigentlich sagen, so Zeug wollen wir gar nicht hören. Und es ist das traurige Ende von einem Mann, der als gerecht und heilig bezeichnet wird. Es ist das Ende von Johannes der Täufer und Jesus sagt über ihn, es ist der grösste von allen Propheten gewesen, der je gelebt hat. Und er hat so ein Ende. Und die Sache ist jetzt die, der Markus schachtelt die Geschichte rein in die andere Geschichte vom Auftrag der Jünger, um zu zeigen, dass die Hingabe an Jesus in unserem Leben so könnte oder kann enden, wie sie in der Geschichte vom Täufer passiert ist. Und die Geschichte vom Täufer ist auch ein Vorgeschmack für das, was Jesus erwartet. Der Markus braucht nachher in der Beschreibung von Jesus, wie er vor Gericht kommt und so weiter, das gleiche Wort, den gleichen Begriff, wie er braucht da für den Johannes. Und wenn man nachher weiter schaut, 10 von diesen 11 übrig gebliebenen Jüngern, der Judas hat ihn ja verraten und hat sich dann selber umgebracht, aber 10 von den übrig gebliebenen 11 Jüngern sind als Märtyrer für Jesus gestorben. Also haben ihr Leben hingegeben, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und bis heute ist es ja so, dass in vielen Ländern auf dieser Welt Leute verfolgt werden, müssen sterben für ihren Glauben an Jesus. Man sagt, dass heutzutage mehr Christen für ihren Glauben verfolgt werden, als jemals zuvor in der ganzen Geschichte. In Syrien oder in Libyen oder in Ägypten oder in Nordkorea, in China, in Afghanistan. Es gibt so viele Orte, wo Christen verfolgt werden für ihren Glauben. Und man sagt, dass Christenverfolgung heute so stark ist wie noch nie in der ganzen Geschichte vom Christentum. Also die Geschichte weist voraus auf all das, was nachher über die Jahrhunderte gekommen ist, an Christenverfolgung. Leute, die ihr Leben hingegeben haben für Jesus. Die Frage ist jetzt immer, was bedeutet das für dich und für mich, wo ja hoffentlich nicht so ein Ende werden haben. Wir leben in einem Land, wo wir Gott sei Dank, und das unterstreiche ich doppelt, Gott sei Dank nicht so eine Verfolgung erleben. Und gleich ist es nicht damit da, dass wir einfach sagen, ja gut, die haben es schwer, uns ist das jetzt nicht so ein Thema, darum lassen wir es sein. Was der Markus uns klar machen mit dieser Geschichte von Johannes, ist, dass ein Leben mit Jesus nicht einfach ist. Dass das nicht einfach ein Zuckerschlecken ist. Dass das nicht einfach das Nutella auf dem Brötchen ist. Dass das nicht einfach alles gut kommt. Und ich sage da vor einem vollen Saal heute Morgen da. Und ich sage euch, das Leben mit Jesus ist nicht einfach nur angenehm. Überlegt es gut, ob du das Leben willst. Konkret heisst das, in der Nachfolge, in der Hingabe an Jesus geht es nicht um Selbstoptimierung. Versteht ihr, Jesus, heutzutage ist das ja das grosse Thema, aber Jesus ist nicht der, wo unserem eh schon super gut laufenden Leben noch eins oben drauf packt. Dass wir nachher ein super selbstoptimiert und wunderbares Leben haben. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir nie das Versprechen, dass wir Gesundheit haben, dass wir viel Geld haben, dass wir sicher einen guten Lohn haben, dass wir kein Problem haben. Diese Versprechen gibt es schlichtwegs nie. Und wir können nicht Jesus nachfolgen in der Hoffnung, dass wir ein luxuriöses und schönes Leben haben. Weil das ist nicht das, was Jesus uns verspricht. Ich habe es mal so formuliert. Ich bin der tiefsten Überzeugung und alle Jünger von Jesus und alle Nachfolger über alle Jahrhunderte sind der tiefsten Überzeugung gewesen, ein Leben mit Jesus ist besser und erfolgreicher als ohne Jesus. Aber Jesus definiert Glück und Erfolg völlig anders. Er definiert Glück nicht als gutes Einkommen und Gesundheit. Er definiert Erfolg vielleicht eher als die Eltern, die ihr Kind, das Trisomie 21 hat, nicht abtreiben, sondern es grossziehen. Erfolg im Reich Gottes ist ein Mann, der seiner Frau treu bleibt, auch wenn die eine chronische Krankheit hat. Und wisst ihr was? Diese Geschichten müssen wir feiern als Christen. Nicht die Geschichten, wo es um weltlichen Erfolg geht. Erfolg im Reich Gottes sieht anders aus. Und wenn es eben nicht um Selbstoptimierung geht, dann geht es eben um Selbsthingabe. Jesus hat es einmal so formuliert. Er hat gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, wenn jemand mein Jünger sein will, meine Jüngerin, muss er sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. So hat der Täufer gelebt. Das war sein Leben. Der Tim Keller, einer von diesen Pastoren und Theologen, die mich sehr beeinflusst haben, der ist ja gestorben vor etwa 2 Monaten, der hat mal den Ausdruck gebracht vom Ich-Zuerst-Reflex, also auf Englisch wäre es Me First, der Ich-Zuerst-Reflex. Und ich glaube, der sitzt bei uns allen ganz tief drin, der Ich-Zuerst-Reflex. Dass es darum geht, dass ich, dass meine Wünsche, dass meine Ansichten, dass meine Stimme, dass ich gehört werde, dass meine Wünsche erfüllt werden, dass ich das bekomme, was ich will. Dass ich meinen Weg gehen kann, dass ich meine Karriere machen kann, dass ich das erreichen kann, was ich will. Und ich habe es mal so formuliert. Hingabe bedeutet, dass ich frei werde von meinem Ich zuerst Reflex. Mal ganz allgemein formuliert. Und schau, das fängt vielleicht damit an, dass wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, können beten, Jesus, mach mich frei von meinem Ich-Zuerst-Reflex. Ich habe das diese Woche probiert. Ich habe mal den Test gemacht. Und ich habe eine sehr herausfordernde Woche gefunden, aus verschiedenen Gründen. Weil ich gemerkt habe, wie oft, dass es eben gleich immer um mich soll gehen. Und wie mich Jesus immer wieder in das hineinführt, dass es mal nicht zuerst um mich soll gehen. Und schau, der Ich-Zuerst-Reflex, dass wir von dem frei werden, kann ganz Verschiedenes bedeuten. Es könnte zum Beispiel ganz konkret bedeuten, dass du heute nach dem Gottesdienst nicht einfach gerade auf die Leute zugehst, die du eh schon mega gut kennst, sondern dass du auf die Leute zugehst, auf die neuen Gesichter in der Lenzkirche. Und da braucht jedes Mal Überwindung, weil man weiss nie so recht, was reden. Hey, ist kein Problem. Man kann Fragen stellen und es kommt vielleicht schief raus, aber ist egal. Das tut deinem Ich-Zuerst-Reflex ganz gut. Gang doch heute auf jemanden zu, der vielleicht noch nie mit dem geredet hast. Das ist der Anfang. Und nachher kann das in deinem Leben etwas vom kleinen Dienst im Verborgenen, wo dich niemand sieht, bis hin, dass du nach Indonesien in die Mission gehst oder wieder zurück oder was auch immer das in deinem Leben bedeutet. Das kann so viel Verschiedenes heissen. Aber Hingabe bedeutet, dass ich frei werde von meinem Ich zuerst Reflex. Mein iPad hat auch warm, wie wir alle. Ich will zum Schluss kommen und nochmal auf das Sandwich schauen. Ich glaube, der Markus schachtelt die beiden Geschichten zusammen, weil beides zusammengehört. Es gehört der Auftrag zusammen und es gehört die Hingabe zusammen. Wenn wir Menschen sind, die zwar wahnsinnig viel Hingabe haben, ganz einen saftigen Inhalt, aber es fehlt der Auftrag, der Rahmen. Dann sind wir vielleicht so Menschen, die einfach überall und dort und wo auch immer vollen Einsatz geben und alles Mögliche ausprobieren. Und es tut aber nichts so richtig in Bewegung kommen, weil wir unsere ganze Energie verpuffen. Es gibt so Leute, die mega viel Hingabe haben, aber nicht so klar ist, was ihr Auftrag ist. Und dann gibt es, glaube ich, aber auch Leute, die haben schon ihren Auftrag. Die wissen ganz genau, was man machen sollte. Die wissen auch ganz genau, was die Kirche machen müsste. Aber da fehlt manchmal ein bisschen die Hingabe. dann fehlt manchmal ein bisschen die Leidenschaft. Die Bereitschaft, etwas zu machen, auch wenn es einem etwas kostet und auch wenn es mal in die Hose geht und auch wenn es mal eine Sauerei gibt, dann fehlt ein bisschen die Hingabe. Und ich glaube, die beiden Geschichten gehören zusammen. Es braucht den Auftrag von Jesus, dass wir wissen, wo das unser Platz ist. Und dann braucht es auch die Hingabe. Die Bereitschaft, unser Leben hinzugeben. Die Bereitschaft, den Ich-Zuerst-Reflex immer wieder abzugeben bei Jesus und zu sagen, nein, es geht zuerst nicht um mich. Es geht um dich. Ich werde euch jetzt einfach einen Moment geben, von der Stille. Ich habe sehr viel reingepackt in die Predigt, ich bin mir bewusst. Und du hast vielleicht ganz viel jetzt gehört. Und ich lade dich jetzt einfach ein, still zu werden und deine Hände aufzumachen oder dein Herz aufzumachen und einfach zu sagen, Heiliger Geist, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Und es ist wahrscheinlich bei jedem von dir innen etwas anderes. Und wir bitten dich jetzt einfach, Heiliger Geist, red du zu uns. Wir wollen still sein und wir wollen hören.